Ganz herzlich willkommen bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Erscheinungen von Fatima, über dieses Thema spricht heute unser Referent George Inglin. Er ist Präsident des Fatima-Weltapostolats der Deutschschweiz. Sie erreichen das Fatima-Weltapostolat der Deutschschweiz im Internet auf der Homepage www.fatima.ch.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria, heute am 13. November und dann auch wieder am 13. Dezember denken wir an die 6 Erscheinungstage der Monate Mai bis Oktober des Jahres 1917 in Fatima. Aus dem über 500 Seiten umfassenden Buch Francisco und Jacinta, Selige Kinder von Fatima, heute müsste es eigentlich Heilige Kinder von Fatima heißen, lese ich ab der Seite 236 mit dem Titel Auf dem Weg zum Triumph des unbefleckten Herzens Maria vor. Dazu muss ich folgende Vorbemerkung anbringen. In vorangegangenen Vorträgen hörten Sie unter anderem von Pater Karl Stehlin aus seinen Büchern Fatima, Leitstern für die letzten Zeiten. Die Weihe Russlands sei noch nicht richtig erfolgt und Fragezeichen gäbe es auch, ob alle Teile des dritten Geheimnisses veröffentlicht worden seien. Und es gibt wirklich viele Priester und Laien, die diese Auffassung teilen. Auch ich als Privatperson gehöre dazu. Nun hält sich aber dieses Kapitel des vorher erwähnten Buches strikt an die offiziellen Verlautbarungen des Heiligen Stuhls und als öffentliche Vereinigung päpstlichen Rechtes ist das Fatima-Weltapostolat gehalten, diese Version zu vertreten. Hören wir also, was der Autor, Pater Jean-François de Louvancourt, schreibt. Auf dem Weg zum Triumph des unbefleckten Herzens Maria. Die verschiedenen Worte unserer lieben Frau, die wir bisher betrachtet haben, sind also wirklich eingetreten. Nachdem sie Gottes Plan mit der Welt enthüllt hatte, äußerte sie ihre Bitten und nachdem die Menschen sich nicht daran hielten und die Strafen den Wohltaten vorzogen, gingen die unheilvollen Folgen auf sie nieder. Wir wollen nun den Schluss des zweiten Teiles des Geheimnisses betrachten. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird. Und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Im Gegensatz zum vorhergehenden scheint, dass allein dieser Schluss, der doch sogar ohne jede Bedingung ausgesprochen wird, zunächst noch nicht in Erfüllung zu gehen. Denn der Triumph unserer lieben Frau lässt auf sich warten. Kann man wirklich sagen, Russland habe sich bekehrt und es herrsche Frieden auf der Welt? Wie kommt es also, dass dieser Punkt, der wichtigste und am meisten herbeigesehnte Punkt, dieser Teil des Botschaft, so lange braucht, um Wirklichkeit zu werden? Wie kann man erklären, dass diese Worte unserer lieben Frau im Unterschied zu all dem, was sie zuvor angekündigt hat, hier eine Ausnahme darstellen und wirkungslos bleiben? Beginnen wir mit dem Ende und wenden wir uns an Schwester Lucia, denn sie wurde selbst von Leuten befragt, die ihr sagten, unsere liebe Frau hat den Frieden versprochen und noch immer gibt es Kriege überall in der Welt. Ihre Antwort ist, ja, Als unsere liebe Frau den Frieden versprach, bezog sich das auf die Kriege, die weltweit vom atheistischen Kommunismus provoziert worden waren, aber nicht auf die Bürgerkriege, die es schon immer gegeben hat und die es immer geben wird, bis Gott diese Welt, wie Jesus Christus sagt, in eine neue Erde und in einen neuen Himmel umwandeln wird. Dieser Tag ist aber noch nicht gekommen. Er wird in dem Augenblick kommen, den Gott in seinen Plänen der unendlichen Barmherzigkeit bestimmt hat. Und was antwortet Schwester Lucia auf den Einwand, dass Russland sich nicht zu Christus bekehrt hat? Weder in Massen noch in den herrschenden Schichten? Zuvor sollte man bedenken, dass das Wort konvertieren eine mehrfache Bedeutung hat. Die folgenden Bedeutungen kann man hier annehmen. Im physikalischen oder chemischen Sinne bedeutet es umwandeln. Erde wird zu Weizen oder Zucker zu Alkohol. In einem quantitativen Sinne, Stunden werden in Minuten umgewandelt oder Meter in Zentimeter. In einem spezifischen Sinne, den Atheismus oder einen Glauben, zu dem man sich bekennt, verlassen, um sich Gott oder einem anderen Glauben zuzuwenden. In einem analogen Sinn, seine Meinung oder seine Lebensweise aufgeben, die man dann als irrig oder falsch beurteilt, um sich dem Wahren oder dem Guten zuzuwenden. Und Schwester Lucia erklärt, dass es hier um diese letzte Bedeutung geht. Das Wort konvertiere, Konversion, bedeutet, dass es eine Wendung vom Schlechten zum Guten gibt. So braucht Schwester Lucia das Wort auch im biblischen Sinn. Bekehrt euch und wendet euch von all euren Untaten ab, damit sie euch nicht Anlass zur Sünde werden. Werft von euch alle eure Untaten, die ihr gegen mich begangen habt. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Kardinal Tarcisio Bertone bestätigt, dass es sich um diesen analogen Sinn des Wortes handelt, der einzige, der es ermöglicht, der orthodoxen russischen Gemeinde Respekt und Bewunderung entgegenzubringen, welche den unbeugsamen Mut hatte, den Glauben zu bewahren in all den Jahren der kommunistischen Unterdrückung. Oder, um es anders auszudrücken, immer noch mit den Worten Kardinal Bertones: Das von der Revolution verratene und entstellte, von der Wiedergeburt des Staatsatheismus erschütterte Russland der Mutter Gottes zu weihen, damit es wieder christlich würde, ein der Mutter Gottes ergebenes Russland. Es bleibt noch der berühmteste Satz von allen: Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Schwester Lucia kommentiert in ihn folgendermaßen: Am Ende, das heißt nach alledem, wird mein unbeflecktes Herz triumphieren über alle diese durch die Irrtümer Russlands hervorgerufenen Kriege in der Welt. Wie man bemerkt haben wird, hängt Schwester Lucias Interpretation von Russland ab. Eine Lesart, die völlig mit dem Ganzen des Geheimnisses zusammenpasst, sowie auch mit der Lage in der damaligen Zeit. Aber auch eine Lesart, die zugleich verblüfft und hoffnungsvoll macht. Sie verblüfft wegen der Schwere der Zerstörungen, welche überall durch die totalitäre Ideologie Sowjetrusslands verursacht werden, und sie ist doch hoffnungsvoll wegen der überraschenden Wirkungen der Weihe dieses Landes an das unbefleckte Herz Mariens. Wir wollen die wichtigsten Ereignisse dieser wenigen Jahre in Erinnerung rufen. Die einen sind dunkel und bedrohlich, die anderen glücklich und verheißungsvoll. Und beide werden sich bis zu ihrem positiven Abschluss im Jahr 1991 ständig abwechseln. Man darf nicht vergessen, dass die Vorstellung, ein so militaristisches und unterdrückerisches Regime wie das der UdSSR könne einmal enden, vor 1984 außer Frage stand. An dieser Stelle soll es reichen, die Bilanz von Andropows Taten zu ziehen, welcher bis zu seinem Tod am 9. Februar 1984 das Schicksal der Sowjetunion in Händen hielt. Ganz offen, autoritär, größte Parteidisziplin im Inneren, Unterdrückung von Oppositionellen, die umso stärker war, als Andropow 15 Jahre hindurch den KGB geleitet hatte, politische Unbeweglichkeit, ideologische Reden, die jede Aussicht auf Entspannung ausschlossen. Zu dieser hoffnungslosen Bilanz kommt noch die schrecklichste aller Bedrohungen, vor allem zu Beginn der 80er Jahre, insbesondere 1984, droht ein neuer Weltkrieg mit unvermeidlichem Einsatz von Nuklearwaffen, wie Schwester Lucia ins Gedächtnis ruft. Jeder weiß, dass wir durch einen der kritischsten Momente in der Geschichte der Menschheit hindurchgingen, in welchem sich die Großmächte bei all der Feindschaft, mit der sie sich gegenüberstanden, auf einen nuklearen Atomkrieg vorbereiteten, den sie planten und der, wenn nicht die ganze Welt, so doch zumindest den größten Teil zerstören würde. Und welche Mittel zum Überleben verblieben dann dem restlichen Teil? Man soll vor allem nicht glauben, Schwester Lucia lasse hier ihrer Fantasie freien Lauf. Die Gefahr ist damals höchst real, das hat zum Beispiel auch Solzhenitsyn seit 1980 deutlich gemacht. Es ist nicht vorstellbar, dass Johannes Paul II., der sich einige Monate zuvor in das Geheimnis von Fatima vertieft hatte, am 13. Oktober 1981 etwa nicht daran gedacht haben soll, dass dieses der Jahrestag des Sonnentanzes war. Kommen ihm dabei ähnliche Überlegungen wie Paul Claudel? Dieser schrieb, die Konvulsionen der Sonne, die auf die Erde stürzt, künden vom Drama des Atoms. Sei es, wie es sei, an diesem symbolträchtigen Tag erstellt der Papst eine Liste mit einigen der herausragendsten Wissenschaftler der Welt, um sie in die Länder zu schicken, welche Atomwaffen besitzen. Ihre Aufgabe? Sie sollen die Staatschefs vor den langfristig zerstörerischen Wirkungen und den schrecklichen Folgen eines Atomkriegs für die Menschen warnen. In der Sowjetunion entsendet der Papst zum Beispiel 3 Wissenschaftler der Päpstlichen Akademie der Naturwissenschaften, einen Russen, einen Italiener und einen Franzosen. Letzterer, Professor Jérôme Lejeune, war einer der besten Spezialisten auf dem Gebiet radioaktiver Auswirkungen auf die Bevölkerung. Das war seit der Oktoberrevolution die erste Delegation des Heiligen Stuhls, die im Kreml empfangen wurde. Die Beharrlichkeit des Vatikans und der größten Wissenschaftler der Welt zeigt, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges war und wie sie die Geister bewegte. Es ist also kein Zufall, dass der Papst am 25. März 1984 in der glühenden, inständigen Bitte am Ende des Aktes der Weltweihe auf dem Petersplatz präzisiert: Vor dem Atomkrieg, vor einer unberechenbaren Selbstzerstörung, vor jeder Art des Krieges, bewahre uns, o Herr. Natürlich ist die Gefahr nicht plötzlich im Jahr 1980 aus dem Nichts aufgetaucht. Schon 2 Jahrzehnte zuvor hatte Thomas Merton in einem Buch, das im Jahr 1962 erscheinen sollte, den Mut gehabt, der ihm dann ein Veröffentlichungsverbot eintrug. der Mut hatte, sich gegen die Nuklearwaffen zu erklären und von einem extrem erhöhten Kriegsrisiko zu sprechen. Und er fuhr fort: Wenn die Lage andauert, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre einen weltweiten Konflikt erleben. Weiter unten fügt er hinzu: Es ist nur allzu deutlich, dass das Spiel der nuklearen Abschreckung die Zivilbevölkerung des Feindes als Geisel nimmt und dass die Politik der Großmächte die Bedrohung durch einen totalen Vernichtungskrieg mit einschließt. Die Gefahr reicht noch weiter zurück, und zwar bis in die Zeit und bis zu den Plänen des größten, wahnsinnigsten Führers der Nachkriegszeit, denn Stalin persönlich wandte sich am 5. Oktober 1950 an Mao Zedong und fasste eiskalt die Hypothese eines dritten Weltkrieges, dieses Mal eines Nuklearkrieges, ins Auge. Kehren wir aber nun zum 25. März 1984 zurück, als Johannes Paul II. Zusammen mit den Bischöfen, mit allen Bischöfen, feierlich die Weihe der Welt und Russlands nach dem Wunsch unserer lieben Frau vollzog. Von diesem Tag an, als die Bitte unserer lieben Frau erfüllt war, verging nicht ein einziges Jahr ohne ein größeres Ereignis, das den Zusammenbruch der UdSSR beschleunigte. Das erste Datum, das wir hier festhalten wollen, ist der 13. Mai 1984, also 50 Tage nach der Weihe Russlands. Eine gewaltige Explosion erschüttert den ultramodernen Marinestützpunkt von Severomorsk nahe Murmansk an der Barentssee und zerstört die Munitionsdepots, die Brennstofflager, die konventionellen Raketen, vor allem die neuen Atomraketen. Die Oszillographen aller Stationen der Welt verzeichnen die Explosion, deren Rauchsäulen mehrere Kilometer in die Höhe steigen. Der Brand erweist sich als so gewaltig, dass er auch nach einer Woche noch nicht unter Kontrolle zu bringen ist. So vernichtete eine einzige Explosion und die darauf folgende Kettenreaktion an diesem 13. Mai den Stolz der sowjetischen Flotte. Am 11. März 1985, das heißt also 13 Tage vor dem ersten Jahrestag der Ankunft unserer lieben Frau von Fatima im Vatikan zur Weihe der Welt, kam Gorbatschow an die Macht. Ohne es zu wissen, ja ohne überhaupt Christ zu sein, wird er das von Gott ausgewählte Werkzeug für die Befreiung des russischen Volkes aus der Unterdrückung. Ganz so wie Cyrus, der Perserkönig, auch er ohne es zu wissen oder Jude zu sein, das von Gott auserwählte Werkzeug für die Befreiung des Volkes Israel von seinen Feinden war. Werkzeug zur Befreiung des russischen Volkes von der Unterdrückung, aber dadurch auch für die Befreiung der Menschheit von einer irreparablen nuklearen Umwälzung, wie Schwester Lucia es ausdrücklich sagte: Die Weihe von 1984 hat einen Atomkrieg verhindert, der 1985 stattgefunden hätte. Im Jahr 1985, das heißt in jenem Jahr, in welchem der Osservatore Romano am 31. August einen Bericht über das internationale Kolloquium in Castel Gandolfo veröffentlichte und auf der Titelseite einen Artikel brachte, der zumindest beängstigend war: Die atomare Bedrohung lastet auf der Zukunft der Menschenfamilie. Der 27. Kongress der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der im Jahr zuvor vom Plenum des Zentralkomitees vorbereitet worden war, endete am 6. März 1986. Er hatte ein ehrgeiziges Programm radikaler Reformen beschlossen, welches aus der Perestroika oder Neuordnung des sozioökonomischen Systems und der Glasnost oder Transparenz der Information bestand. Diese beschlossenen Reformen wurden durch die Folgen der Explosion eines der Reaktoren des Atomkraftwerks Tschernobyl am 26. April desselben Jahres noch dringender. Trotz des Umfangs der Umsetzung und trotz der Opposition der Konservativen hatten diese Reformen einen entscheidenden Einfluss auf die Zukunft des Landes. Im Jahr 1987 erfolgt die Rehabilitierung einer bestimmten Zahl von Dissidenten. Johannes Paul II. Eröffnet am Pfingsttag das Marianische Jahr. Bedeutende Demonstrationen in jedem der drei baltischen Staaten für deren Unabhängigkeit. Mutter Teresa kann nach Russland kommen. Es ist für sie das erste Mal. Desgleichen für den Patriarchen Demetrios von Konstantinopel. Seit 4 Jahrhunderten ist es das erste Mal, dass ein griechisch-orthodoxer Patriarch den Boden Russlands betritt. Juni 1988. Offizielle Feiern in Moskau, Kiew, Wladimir und Leningrad zur Taufe Russlands vor 1000 Jahren. Bei dieser Gelegenheit empfängt Gorbatschow am 13. Juni den Repräsentanten des Vatikans in der Person von Kardinal Casaroli. Am 15. August, am Tag der Himmelfahrt Mariens, wird das Marianische Jahr geschlossen. Johannes Paul II. Formuliert diesen höchst bedeutsamen und prophetischen Satz, der sich im Laufe des folgenden Jahres immer mehr bewahrheiten wird. Der Drache ist nicht stärker als die Schönheit. Ende November, der oberste Sowjet der UdSSR nimmt die Verfassungsreform und die Wahlrechtsreform an, das heißt die Auswahl zwischen verschiedenen Kandidaten und die geheime Stimmabgabe. 1989 ist das Jahr der Befreiung der Länder Mittel- und Osteuropas. Polen ist das erste Land, das am Ende eines langen, tapferen, von der Gewerkschaft Solidarność geführten Widerstandes eine nicht-kommunistische Regierung bekommt, und zwar infolge von historischen Übereinkünften, die mit Zustimmung Gorbatschows am 5. April unterzeichnet wurden und eine ganze Reihe von Vereinbarungen enthalten, die noch ein Jahr zuvor völlig undenkbar gewesen wären. Wiedererrichtung des kurz nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafften Senats und Einrichtung eines parlamentarischen Systems mit 2 Kammern, Einführung eines Präsidenten der Republik mit großer Machtfülle, für ein Mandat von 6 Jahren, allgemeine und freie Wahlen, Wiederherstellung der wirtschaftlichen und kulturellen Koalitionsfreiheit, gewerkschaftlicher Pluralismus und so weiter. Ungarn ist das erste Land, das den Eisernen Vorhang einreißt, indem es beginnt, in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai die doppelte Grenzbefestigung einzureißen, die es auf 260 Kilometern mit elektrisch geladenem Stacheldraht, kontrolliert von Wachtürmen, von Österreich trennt. Gorbatschow verweigert ein militärisches Eingreifen. Wie weit ist man doch von der unbarmherzigen Niederschlagung des Aufstandes von 1956 entfernt? In Deutschland fällt am 9. November völlig überraschend die Berliner Mauer. Diese Schandmauer, 155 Kilometer lang und Tag und Nacht von einer Sonderpolizei unter sowjetischem Oberbefehl bewacht. Am überraschendsten ist es zu sehen, wie der osteuropäische, sowjetische Block in so kurzer Zeit und gewaltfrei zusammenbricht, außer, ja, in Rumänien. Was geschieht in der UdSSR im Jahr 1989? In den baltischen Republiken organisieren oppositionelle Gruppen am 13. Mai 1989 die erste baltische Versammlung, die erklärt, ihre Aufgabe sei der Weg nach Europa und nicht derjenige der kulturellen Assimilation. Und was Gorbatschow anbetrifft, sein Besuch bei Johannes Paul II. Im Vatikan am 1. Dezember 1989 besiegelt in gewisser Weise dieses unvergessliche Jahr 1989. Viel mehr noch als der sehr medienwirksame Empfang und das Privatgespräch der beiden Staatsmänner ist dieses Treffen in seiner tiefsten Bedeutung nichts weiter als eine Kapitulation des obersten Repräsentanten des atheistischen Humanismus gegenüber dem, den der sowjetische Führer selbst die höchste moralische Autorität auf dieser Erde genannt hat. Am 11. März 1990 erklärt Litauen trotz der von Gorbatschow verhängten Blockade seine Unabhängigkeit und leitet so auf unumkehrbare Art und Weise das Auseinanderbrechen der Sowjetunion ein. Im selben Monat Mai werden in der UdSSR mehrere Zusätze zur Verfassung angenommen, die von früheren Lenkern niemals zugelassen worden wären. Einführung des Privateigentums, Abschaffung des Einparteiensystems, Einführung des Mehrparteiensystems, Schaffung eines Präsidialregierungssystems. Am 26. September wird das Gesetz verabschiedet, das die Meinungs-, Veröffentlichungs- und Kultusfreiheit auf religiösem Gebiet garantiert. So wird eines der tyrannischsten Gesetze Lenins endlich abgeschafft. Am 13. Oktober, die erste religiöse Feier seit 1917, in der Entschlafungskathedrale im Kreml, in der die Zaren gekrönt wurden und welche die Bolschewisten in ein Museum des Atheismus umgewandelt hatten. Diese Feier wird über Lautsprecher auf den Roten Platz übertragen und von einer zahlreichen Menge verfolgt. Das Jahr 1991 ist reich an Ereignissen und überraschenden Wendungen, von denen drei besonders denkwürdig sind. Zunächst der Putsch, der mit dem Ziel angezettelt wurde, Gorbatschow zu stürzen und in die harte Linie der kommunistischen Partei wiederzubeleben. Er begann am 19. August und brach am Abend des übernächsten Tages zusammen. Am 22. August kehrt Gorbatschow nach Moskau zurück. Die von den Putschisten getroffenen Entscheidungen werden annulliert. Die meisten Putschisten werden verhaftet. Am 8. Dezember dann das offizielle Ende der Sowjetunion. Die Präsidenten der drei slawischen Republiken, also Russlands, der Ukraine und Weißrusslands, sind in Minsk zusammengekommen und erklären, dass die Sowjetunion als Subjekt des internationalen Rechts und geopolitische Realität aufgehört hat zu existieren und sie künden die Schaffung einer Gemeinschaft unabhängiger Staaten an, der GUS, die für alle ehemaligen sozialistischen Republiken offen steht. Diese schließen sich der neuen GUS ab dem 21. Dezember an. Zum dritten Datum, zum 25. Dezember, tritt Gorbatschow von seinem Amt als Präsident der dahingeschiedenen Sowjetunion zurück. Von diesem Weihnachtstag an flattert nicht mehr die Fahne der Sowjetunion mit Hammer und Sichel über dem Kreml, sondern die weiß-blau-rote Fahne Russlands. Andere wichtige Daten des Jahres 1991 sind der 13. Mai und der 13. Oktober. Der 13. Mai, weil Johannes Paul II. Entschieden hatte, sich an diesem Tag wieder nach Fatima zu begeben, um unserer lieben Frau für den so schnellen und unerwarteten Wandel der geschichtlichen Entwicklung zu danken. Und ebenfalls an diesem 13. Mai unterzeichnete Papst die Einberufung einer besonderen Synode für ganz Europa, die im Dezember desselben Jahres stattfinden und die Vertreter der osteuropäischen Bischofskonferenzen mit umfassen soll, die nun endlich frei sind, sich mit den anderen Bischöfen um den Papst zu versammeln. Auch am 13. Oktober 1991 spielt sich ein doppeltes Ereignis ab. Zum ersten Mal kommt ein Erzbischof von Moskau als Pilger nach Fatima. Monsignor Tadeusz Kondrusiewicz, seit einigen Monaten apostolischer Administrator für Russland. Er wird von einer russischen Delegation begleitet. Die Botschaft von Fatima, sagt er sehr bewegt und mit Tränen in den Augen vor der Jungfrau der Capellinia, war während all der Jahre der Verfolgung unser Stern der Hoffnung. Und ebenfalls zum ersten Mal werden die Feierlichkeiten von Fatima direkt über Satellit nach Russland übertragen und von 40 Millionen Zuschauern verfolgt. Der Erfolg dieser 90-minütigen Sendung ist so groß, dass sie einen Monat später wiederholt wird, und zwar an einem Datum, das auf den Jahrestag der Oktoberrevolution fällt. Was schließen wir aus diesem kurzen historischen Abriss? So wie Johannes Paul II. Selbst nach dem Attentat vom 13. Mai 1981 sagte, als er die zweifache, die menschliche und die übernatürliche Dimension sah, eine Hand hat geschossen, eine andere Hand hat die Kugel gelenkt. So hätte er sicher nicht folgender Übertragung widersprochen: Eine Hand hat regiert, eine andere Hand hat die Geschichte gelenkt. Sicherlich haben weitere Faktoren über die von Gorbatschow ergriffenen Initiativen hinaus zu den tiefgreifenden Veränderungen in der Sowjetunion beigetragen. Eine allgegenwärtige, lähmende Bürokratie, der wirtschaftliche Niedergang, die alarmierend schlechte Finanzlage, der Rückstand im technologischen Bereich und bei der Informatik, die Erschöpfung des Landes durch die Anstrengung, die USA im Rüstungswettlauf und bei der Weltraumindustrie überholen zu wollen, der entschlossene Willen der Oppositionellen, die unterschwellig vorhandenen Nationalismus, die bei nächster Gelegenheit aufbrechen würden. Keiner dieser Faktoren, die im Nachhinein leicht ausgemacht werden können, die jedoch niemand im Augenblick dieser historischen Erschütterung sehen konnte, hätte allein zum Ziel kommen und dem sowjetischen Totalitarismus ein Ende bereiten können, der doch so blutig begonnen hatte und dessen unerbittliche Überwachung durch die Polizei, dessen übermächtige Armee durchaus hätte bewirken können, dass dieser Totalitarismus ebenso blutig geendet hätte. Nun sind aber weder der KGW noch die Rote Armee außer in gewissen Situationen, die glücklicherweise sehr begrenzt geblieben sind, wie in Vilna im Januar 1991 in Aktion getreten, um die laufenden Umwälzungen mit Gewalt aufzuhalten oder unter Kontrolle zu bringen. Das bedeutet, dass hier noch ein weiterer Faktor eingegriffen hat, ein Faktor ganz anderer, aber ebenso realer Art. Diesen anderen Faktor kann man erkennen, weil er durch gewisse Zeichen klar und deutlich wird. Zeichen, die nicht täuschen können. Zunächst sind da biblische Zeichen. Der Fall der Berliner Mauer nach der Weihe vom 25. März war genauso unabwendbar geworden wie der Fall der Mauern von Jericho, nachdem wie die Bundeslade siebenmal um die Stadt gezogen war, nach dem siebten Mal stürzten die Mauern in sich zusammen. Wenn man nur die sehr feierlich vollzogenen Weihen bis 1984 zählt, nämlich die durch Papst Pius XII. Im Jahre 1942, die Weihe vom 8. Dezember war die Wiederholung der Weihe vom 31. Oktober, die außerhalb Portugals zu wenig wahrgenommen worden war, jene Weihe durch Paul VI. Im Jahre 1964 und die fünf Weihen durch Johannes Paul II. Bis 1984, dann ist die Berliner Mauer nach der siebten Weihe gefallen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion kam genauso plötzlich und war genauso vollständig wie der Zusammenbruch der Statue im Buch Daniel, die wohl imposant und schreckenerregend war, aber auf tönernen Füßen stand und dann zusammenbrach, als ein Stein sich ohne Zutun von Menschenhand loslöste, die tönernen Füße traf und sie zermalmte. Dieser Stein, der für gewisse Menschen ein Stein des Anstoßes war, aber dank des entschlossenen und starken Handelns Johannes Paulus II. Zum Eckstein wurde, das ist die Weihe vom 25. März 1984. Das ist der Stein, der den Riesen auf tönernen Füßen zermalmte, welcher die Sowjetunion war. Er hat sie ohne Zutun von Menschenhand zermalmt, nämlich durch eine andere Hand, jene der Jungfrau Maria, für welche die Bundeslade ein Bild ist. Es gibt biblische Zeichen, es gibt aber auch historische Zeichen, und die ersten dieser Zeichen gruppieren sich um die Person Johannes Paulus II. Allein durch die Waffe des Gebets der Kirche und seiner eigenen Gebete, seiner kraftvollen Ansprachen, seiner prophetischen Gesten und seiner strahlenden Gegenwärtigkeit wurde er zum ausdauerndsten und wirksamsten von all denen, die von außen in Russland intervenierten. Erinnern wir uns an einige seiner Interventionen. Von dem Jahr nach seiner Wahl an bis 1991 machte der Papst nicht weniger als fünf denkwürdige Reisen nach Polen, und diese Reisen haben dem Volk, das allzu lange unterdrückt wurde, seine Lage bewusst gemacht und es elektrisiert. Darüber hinaus segnete er nach dem Attentat vom 13. Mai 1981 und kaum zurück im Vatikan eine Statue unserer lieben Frau von Fatima, die er anschließend nach Polen bringen ließ und bat, sie in einer extra für sie errichteten Kapelle nahe der russischen Grenze aufzustellen, sodass ihr Blick ständig auf jenes Land der Ikonen der Gottesmutter gerichtet sei. Diese vertrauensvolle Geste, die weit mehr als eine schöne Geschichte ist, sagt viel über die Absichten des Heiligen Vaters aus und beinhaltet keimhaft die Zukunft der Welt. Und vor allem schreitet er am 25. März 1984 zur Weihe, die ja bekannt ist und die der Ausgangspunkt jener Umwälzungen ist, die dann aufeinander folgen. Es soll auch noch erwähnt werden, dass er 1988 das Marianische Jahr schließt und dass kurz darauf die unerhörten Ereignisse in Osteuropa einsetzten. Mit der Zeit wird die Geschichte die Rolle des Marianischsten aller Päpste immer besser erkennen lassen, so wie Gorbatschow selbst es bereits begonnen hat. Alles, was in Osteuropa im Lauf der vergangenen Jahre geschehen ist, wäre ohne diesen Papst nicht möglich gewesen, ohne die große, auch politische Rolle, die er auf der internationalen Bühne einnehmen konnte. Ein weiteres beredtes historisches Zeichen. Es gab weder Scheußlichkeiten noch Blutbäder oder Massaker, die doch in der Sowjetunion durchaus üblich waren, und es gab noch nicht einmal zwingende Einmischungen einer fremden Macht. Um das auszurücken, was da geschehen ist, hat man den Begriff Implosion benutzt. Solzhenitsyn hatte bereits daran gedacht. Er hatte 4 Jahre vorher geschrieben: Der Kommunismus kann nicht durch einen Kunstgriff der Entspannung und auch nicht durch irgendwelche Verhandlungen überwunden werden, sondern nur durch Kräfte von außen oder durch innere Auflösung. Innere Auflösung oder Implosion, auf diesem Punkt muss man bestehen. Das Verschwinden des sowjetischen Reiches war weder ein Aufstand, noch geschah es blutig wie die Oktoberrevolution. Die Königin des Friedens zieht friedliche Mittel immer vor. Ein drittes, bemerkenswertes Zeichen ist die Geschwindigkeit, und zwar so sehr, dass man zu Recht von einer plötzlichen Beschleunigung der Geschichte gesprochen hat. Denn die Auflösung der UdSSR und ihrer nächsten Satellitenstaaten geschah in Rekordzeit. Zur allgemeinen Überraschung genügten einige wenige Monate, um die Diktaturen Osteuropas zu stürzen, die doch eifersüchtig von Moskau überwacht wurden. Und nur wenige Jahre waren nötig, wenig mehr als 7 Jahre, vom 25. März 1984 angerechnet, um den sowjetischen Totalitarismus ohne Bürgerkrieg oder europäischen Krieg zu stürzen, der doch seit 7 Jahrzehnten bestand und von dessen Ende niemand etwas ahnte. Der Drache von der Frau entschlossen gestürzt. Soweit der erste Teil dieser Sendung. Auf Wiederhören. So viel zum ersten Teil. Der zweite wird, wie gesagt, am 13. Dezember folgen. Nun noch in eigener Sache. Seit dem Jahr 2000 veröffentlicht das Fatima Weltapostolat der Deutschschweiz alle 3 Monate den Schweizer Fatima-Boten. Sichern Sie sich diese Ausgabe mit einer Bestellung bei Frau Annelies Ricklin in Kreuzlingen. Am besten mit Mail an die Adresse anrick@highspeed.ch. anrick@highspeed.ch. Natürlich nimmt auch Radio Gloria Bestellungen entgegen, die sie dann an uns weiterleiten wird. Vielen Dank. Nun wünsche ich Ihnen alles Gute und eine gesegnete Adventszeit.
Heute war Georges Inglin zu Gast bei Radio Gloria. Er ist Präsident des Fatima-Weltapostolats der Deutschschweiz. Wir danken Georges Inglin sehr herzlich für seinen Beitrag und für nähere Informationen zu Fatima oder zum Fatima-Weltapostolat der Deutschschweiz. Besuchen Sie im Internet die Homepage www.fatima.ch. Der Aufruf von Fatima hat auch einen direkten Bezug zu Radio Gloria. Unsere Medienarbeit, das Medienapostolat von Radio Gloria, haben wir am Fatima-Tag am 13. Mai 2008 aufgenommen. Unsere liebe Frau von Fatima, bitte für uns. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Durch diese Sendung hat Sie begleitet Peter Galliker.